Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die größte US-Bank, die Citigroup, muss 18 Milliarden Dollar abschreiben. Die israelische Armee tötet im Gazastreifen mehrere Kämpfer der Hamas. Im Libanon sterben mehrere Personen beim Bombenanschlag auf ein Fahrzeug der US-Botschaft. Im Engadin überlebt ein Armeeangehöriger offenbar ein Lawinenunglück. Dann: Die großen Schweizer Stromkunden setzen die Branche vor der Liberalisierung unter Druck. Weiter: Die US-Gesundheitsbehörde hält Fleisch und Milch von geklonten Nutztieren für unbedenklich. Und später dann: Wie die Schweizer Forschungselite mit Geld überschüttet wird. Besuch bei einer wissenschaftlichen Exzellenz. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Andrea Bühl.
Der größte US-Finanzkonzern Citigroup muss wegen der Kreditkrise eine Rekordsumme von zusätzlich gut 18 Milliarden Dollar abschreiben. Vor wenigen Monaten hatte die Bank bereits mehrere Milliarden Dollar abgeschrieben. Allein im vierten Quartal des vergangenen Jahres entstand ein Verlust von fast 10 Milliarden Dollar, wie die Citigroup in New York mitteilt. Über Großaktionäre und Anleihen beschaffte sich die Bank nun dringend benötigtes Kapital von insgesamt fast 15 Milliarden Dollar. Während Israel und die Palästinenserregierung von Präsident Abbas über eine Friedenslösung verhandeln, eskaliert die Gewalt im Gazastreifen. Als Reaktion auf palästinensischen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen ist die israelische Armee heute in den nördlichen Gazastreifen eingedrungen und hat mindestens 17 Menschen getötet. Auslandredaktor Robert Stähli.
Es war seit Monaten die blutigste israelische Militäraktion gegen die radikal-islamische Hamas. Am frühen Morgen drangen mehrere israelische Panzer in den nördlichen Teil des Gazastreifens ein, von wo aus Israel immer wieder mit Qassam-Raketen beschossen wird. In den anschließenden Gefechten wurden zahlreiche Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Hamas-Kämpfer, aber auch zwei unbeteiligte Zivilisten. Unter den Getöteten befindet sich auch ein Sohn von Mahmoud al-Zahar, dem früheren palästinensischen Außenminister. Palästinenser Präsident Abbas bezeichnete die jüngste israelische Militäraktion als Massaker gegen das palästinensische Volk. Dieses wird er bei solchen Verbrechen nicht schweigen, meinte Abbas, dessen Regierung im Anschluss an den Nahostbesuch von US-Präsident Bush eben gerade wieder Friedensverhandlungen mit Israel aufgenommen hatte. Die Hamas hat nach dem jüngsten israelischen Militärschlag neue Vergeltungsaktionen angekündigt und diese Drohung mit der heutigen Erschießung eines israelischen Kibbutz-Mitarbeiters bereits wahrgemacht.
Bei einem Bombenanschlag in einem Christenviertel im Norden der libanesischen Hauptstadt Beirut sind am späten Nachmittag 4 Menschen getötet und mindestens 16 verletzt worden. Offensichtlich war ein Auto der amerikanischen Botschaft Ziel des Attentats. Aus Beirut berichtet Irene Meyer.
Schon auf den ersten Fernsehbildern konnte man es sehen. Eines der von der Bombe getroffenen Autos trug Diplomatenschilder. Es war ein Fahrzeug der amerikanischen Botschaft in Beirut. Amerikaner wurden keine getötet. Die Todesopfer sind Libanesen. Es ist das erste Mal in der endlosen Serie der Attentate in Beirut seit bald 3 Jahren, dass die Täter ein amerikanisches Ziel gewählt haben. Erste Analysen stellen den Anschlag in Zusammenhang mit der Nahostreise von Präsident Bush. Auch diesmal bekennt sich niemand zur Tat, die in einem Christenviertel in Beirut geschah. Kürzlich hatte der Anführer von Fatah al-Islam mit weiteren Attentaten gedroht. Fatah al-Islam ist eine mit der Al-Qaida verbundene Islamistengruppe, die im Palästinenserlager Nahr el-Bared von der libanesischen Armee geschlagen wurde, deren Anführer aber entkam. Der Libanon ist seit September ohne Präsident und befindet sich in einer tiefen politischen Krise.
Auf seiner Nahostreise hat US-Präsident Bush heute König Abdullah von Saudi-Arabien getroffen. Bush forderte Abdullah auf, die Erdölfördermenge zu erhöhen und mitzuhelfen, den Anstieg der Preise zu dämpfen. Die hohen Preise seien eine Gefahr für das Wirtschaftswachstum der USA, so Bush. Das neue kenianische Parlament ist in Nairobi zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Polizisten und Militärs riegelten das Parlamentsviertel weiträumig ab, um angekündigte Demonstrationen der Opposition zu verhindern. Im Parlament machte die Opposition um ihren Führer Odinga ihre Drohung nicht wahr, auf den Sitzen der Regierungspartei Platz zu nehmen. Odinga beansprucht den Sieg der Präsidentschaftswahl weiterhin für sich obwohl Präsident Kibaki zum offiziellen Wahlsieger erklärt wurde. Internationale Beobachter stellen das Wahlergebnis allerdings in Frage. Odinga und seine Anhänger planen ab morgen weitere Proteste. Bei einem Lawinenunglück im Engadin ist am Morgen ein Armeeangehöriger verletzt worden. Er war mit einer Gruppe von 30 Soldaten auf der Abfahrt vom Piz Abilia, als sich das Schneebrett löste. Der Verunfallte musste von der Riga-Ärztin wiederbelebt werden. Elmar Plotzer berichtet.
Der Armeeangehörige lag etwa 15 Minuten unter den Schneemassen. Er konnte von seinen Kameraden geortet und dann gemeinsam mit der alarmierten Rega-Crew geborgen werden. Nach der Wiederbelebung hat ihn der Rega-Helikopter ins Spital nach Sameden geflogen. Der Gesundheitszustand des Verunfallten ist laut Armeeangaben ernst, aber stabil. Der Mann gehört dem Sportdetachement der Gebirgsbrigade 12 an, die sich im Engadin auf internationale militärische Sportwettkämpfe vorbereitet. Die genaue Ursache des Lawinenunglücks ist noch unklar. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet. Das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung hatte für heute vor einer erheblichen Lawinengefahr im gesamten Alpengebiet gewarnt.
In der Schweiz werden die Erwerbstätigen bei der Arbeit häufiger sexuell belästigt als bisher angenommen. Dies zeigt eine Studie im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann und des Staatssekretariats für Wirtschaft. Demnach sind über 40% der Erwerbstätigen mit sexueller Belästigung konfrontiert. Als häufigste Form der Belästigung wurden abwertende Sprüche und Witze genannt. Davon betroffen sind laut Erhebung Frauen und Männer. Zum Sport, Tennis. Roger Federer hat sein Auftaktspiel beim Australian Open in Melbourne gewonnen. Der Schweizer schlug Diego Hartfield aus Argentinien in 3 Sätzen. In der 2. Runde trifft Federer auf den Franzosen Fabrice Santoro.
Viel Pomp schützt vor einem Flop nicht. US-Präsident Bush rennt in Saudi-Arabien gegen eine goldene Mauer. Warnschuss aus dem Großkaliber. Die Migros und andere potenzielle Profiteure kritisieren die Strommarktliberalisierung. Gischt schäumt um den Bug. Die Große Koalition in Deutschland fährt auf stürmischer See. Ein US-Bankenriese mit ziemlich Fieber. Die Citigroup bringt mit ihrem Verlustrekord die Finanzwelt ins Schwitzen. Der Passus fürs gute Gewissen. Das Freihandelsabkommen mit Indien soll soziale und ökologische Bedingungen erfüllen. Der Klon auf meinem Teller. Wo stehen wir auf dem Weg zum reproduzierten Schnitzel? Und Quantenphysik ist dort, wo die Gesetze verrückt spielen. Besuch bei einem Spitzenwissenschaftler, einem, der der Schweiz viel europäisches Forschungsgeld sichert. Es war ein Besuch unter Freunden, den US-Präsident Bush gegen Ende seiner Nahostreise beim arabischen König Abdullah absolvierte. Doch der luxuriöseste Galaempfang und die unzähligen Annehmlichkeiten und Umarmungen mit König und Prinzen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bushs Reise in die Golfstaaten ein gewaltiger Misserfolg war. Sein Aufruf zum gemeinsamen Widerstand gegen den von ihm so verhassten Iran verhallte in der Wüste. Darüber sprach ich mit unserem diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger. Ich fragte ihn, was sich US-Präsident Bush konkret erhofft hatte von seiner Reise.
Klar geworden ist bereits in den ersten Tagen seiner 8-tägigen Reise, dass nicht der israelisch-palästinensische Friedensprozess, also der Annapolis-Prozess, für ihn im Zentrum der Reise stand, sondern der Wunsch, eine Art inoffizielle Koalition gegen seinen Hauptfeind Iran zusammenzuschmieden.
Hat jetzt die Reise unter dem Strich wirklich gar nichts gebracht?
Ich glaube, man muss sagen, sie hat sehr, sehr wenig gebracht. Was den Friedensprozess, Annapolis-Prozess betrifft, sind praktisch keine Fortschritte sichtbar. Aber auch in der Iran-Frage, die Bush hauptsächlich ein Anliegen war, konnte er nicht wirklich die arabischen Staaten davon überzeugen, seine harte Haltung gegen Teheran zu übernehmen und zu teilen.
Nun ist ja der saudische König Abdullah ein Freund von Bush. Weshalb bist der US-Präsident in der Region mit seinem Aufruf gegen den Iran dennoch auf Granit?
Ich denke, die Interessenlage ist einfach eine andere. Für die Golfstaaten ist zwar auch inakzeptabel, dass der Iran eine Vormachtstellung in der ganzen Region bekommt, dass er in den Besitz von Atomwaffen gelangt, aber gleichzeitig fürchten sie wahrscheinlich noch viel mehr, dass durch einen amerikanischen Militärschlag gegen den Iran ein ganzer Regionalkonflikt ausgelöst werden könnte. Man darf nicht vergessen, all die Golfstaaten erleben im Moment einen beispiellosen Wirtschaftsboom und den möchten sie sich natürlich nicht kaputt machen lassen durch einen regionalen Krieg.
Aber Sie sagten es, eine Vormachtstellung vom Iran stellt auch für die Golfstaaten eine Gefahr dar. Wie sieht denn Ihre Regionalpolitik aus, um einen Konflikt zu verhindern?
Anders als Washington setzen eigentlich die meisten Staaten in der Gegend nach wie vor auf Gespräche mit Teheran. König Abdullah von Saudi-Arabien hat in den letzten Monaten gleich mehrfach den iranischen Präsidenten Ahmadinejad eingeladen, vor ein paar Wochen gerade zur Pilgerfahrt Hajj in Saudi-Arabien, sehr symbolträchtig. Ahmadinejad durfte auch auftreten vor dem Golf-Kooperationsrat, wo alle regionalen Staaten vertreten sind. Und das sind doch wichtige Gesten. Abgesehen davon geht man auch in den arabischen Ländern auch davon aus, dass die Hardliner Ahmadinejad selber und die Leute um ihn herum nicht ewig an der Macht sein werden und dann das Gespräch mit dem Iran vielleicht auch leichter werden könnte.
Im Gepäck hatte US-Präsident Bush auch eine Waffenlieferung, eine mehr, muss man sagen, für 20 Milliarden Dollar. Nun betont er ja seinen ständigen Kampf gegen den Terrorismus, aber der kommt ja auch aus Saudi-Arabien. Bin Laden ist Saudi und dorthin liefert er Unmengen von Waffen. Wie geht das auf?
Das ist in der Tat ein sehr grosses Problem. Zwar unternimmt Saudi-Arabien im Moment auch selber grosse Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus. Es fühlt sich und ist tatsächlich auch eines der Hauptopfer dieses islamistischen Terrors. Auf der anderen Seite ist Saudi-Arabien aber auch das Heim oder die Heimat islamistischer Strömungen von radikalen Muslimen. Und da ist einfach eine Diskrepanz. Und wenn die Amerikaner nun gerade dieses Land aufrüsten, das zwar im Moment offiziell ein Verbündeter ist, aber man weiß ja nie, ob dieses Könighaus ewig an der Macht bleiben wird oder ob es nicht irgendwann vielleicht durch Fundamentalisten weggeputscht wird, was durchaus möglich wäre.
Und trotz dieser militärischen Abhängigkeit, die zurzeit besteht, haben sich die arabischen Staaten ja offenbar ein Stück weit von den USA emanzipiert. Wie war das möglich?
Der eine Grund ist sicher, dass die arabische Öffentlichkeit in den meisten Ländern mittlerweile ziemlich Amerika-kritisch, um nicht zu sagen Bush-feindlich eingestellt ist. Darauf müssen auch die Herrscher Rücksicht nehmen. Der zweite Grund ist, dass gerade im Falle von Saudi-Arabien das politische Gewicht dieses Landes gewachsen ist, während Irak und Ägypten ihr Gewicht teilweise oder ganz verloren haben, ihr regionales Gewicht. Und schließlich kommt die Wirtschaft dazu. Saudi-Arabien und den Golfstaaten geht es enorm gut. Sie haben Einfluss über ihre Investmentfonds in der ganzen Welt und das gibt ihnen eine große Selbstsicherheit.
Präsident Bush verkauft sich am Persischen Golf ja als Garant der Sicherheit. Vorgeworfen wird ihm dort aber, er sei überhaupt am Chaos in der Region erst schuld. Was ist nun wahr?
Ein Stück weit beides. Bush stabilisiert bestehende Regime mit Rüstungslieferungen. Die Vereinigten Staaten sind auch militärisch sehr präsent in dieser Gegend. Auf der anderen Seite hat Bush den Irakkrieg angezettelt, der die ganze Region destabilisierte. Er hat mit seiner kämpferischen Haltung gegenüber dem Iran polarisiert und auch mit seiner bedingungslosen Unterstützung für die Israelis im Palästina-Konflikt.
Informationen von Fredrik Steiger. Die Strommarktliberalisierung ist beschlossene Sache. Sie soll schrittweise eingeführt werden ab dem nächsten Jahr. Doch jetzt regt sich Kritik. Nicht von den Liberalisierungsgegnern, sondern von den potenziellen Profiteuren, den großen Stromabnehmern, allen voran der Migros. Sie befürchten, dass die Stromunternehmen zu mächtig werden und Preiserhöhungen diktieren könnten. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Ab nächstem Jahr dürfen Großkunden wie die Migros ihre Stromlieferanten frei wählen und können so bessere Preise aushandeln. Andreas Münch, Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschaftsbundes, ist aber dennoch nicht zufrieden.
Aus unserer Sicht sind die Voraussetzungen für einen funktionierenden Wettbewerb eher schwach.
Schwach, weil laut Münch die Stromfirmen zu stark untereinander verflochten seien und sich im Besitz der Kantone befänden. Außerdem sei klar, dass die Großen den Markt dominierten. So seien sie in der Lage, die Preise abzusprechen und neue Konkurrenten fernzuhalten.
Schauen Sie, wenn eine Verflechtung so stattfindet, dass im KKW Gösgen oder im KKW Leibstadt dann die gleichen dabei sind, dann kann man ja nicht von einem offenen Wettbewerb sprechen. Das wäre ähnlich, wie wenn Coop bei Migros eine Beteiligung hätte und umgekehrt die Migros bei Bell Hauptaktionär wäre. Und dann müssten wir uns am Ende des Tages noch wehtun. Das versteht keiner.
Um Druck aufzubauen, hat die Migros mit anderen Firmen wie ABB, UBS, Swisscom und dem Verband der Schweizerischen Maschinenindustrie die Gruppe grosser Stromkunden gegründet. Es sollen alle Firmen sein, die mehr als 100 Megawattstunden Strom pro Jahr beziehen. Für sie gilt ab nächstes Jahr der freie Strommarkt. Josef Dürr, Direktor des Verbandes der Schweizer Elektrizitätsunternehmungen, gibt zu, dass der Markteintritt für weitere Konkurrenten wohl nicht so einfach sein dürfte.
Die Frage ist einfach, ob sich das für einen Ausländer dann wirklich rechnet. Ich könnte mir eben vorstellen, dass die ausländischen Gruppierungen eher über Beteiligungen Einfluss nehmen wollen auf den Schweizer Strommarkt und nicht den beschwerlichen Weg suchen über das Detailgeschäft, das immer mit sehr viel Aufwand und hohen Kosten verbunden ist.
Doch die Kritik, die Stromproduzenten könnten Preise absprechen, weist er weit von sich. Es sei ein gigantisches Projekt, die Strombranche vom Monopol auf den freien Markt zu führen. Das brauche genügend Zeit. Doch diese Zeit habe sie nicht, sagt Andreas Münch von der Migros. In 5 Jahren sollen nach den Grosskunden auch die Haushalte und das Gewerbe ihre Stromlieferanten frei wählen dürfen. Für diese zweite Phase ist ein Referendum möglich, das die gesamte Liberalisierung zu Fall bringen könnte.
Ich bin überzeugt, wenn die erste Phase jetzt nicht gewinnbringend für die Konsumenten entsprechend kommt, dann wird die zweite Phase sehr schwierig sein, weil das Volk wird eine entsprechende Quittung abgeben in der Phase 2.
Diese Befürchtung teilt Verbandsdirektor Josef Dürr. Vor allem, weil die Strompreise europaweit am Steigen sind.
Ich meine, wenn das Ursachen hat, die nichts direkt mit der Liberalisierung zu tun haben, die einfach mit einer Verknappung der Energie zu tun haben, dann denke ich, dass der Schweizer Bürger sehr wohl unterscheiden kann, ob man ihn jetzt quasi abzockt oder ob das einfach ein Trend ist, dem auch die Schweiz ausgesetzt ist.
Das Wichtigste sei deshalb, dass die Firmen transparent machen, weshalb die Strompreise steigen. Wenn sie das nicht erklären könnten, drohe der Liberalisierungskurzschluss.
Gemeinsam in Berlin, getrennt in den Ländern. Nach dieser Devise funktionieren SPD und Union nun schon seit über 2 Jahren. Noch nie aber war die Kluft zwischen den Regierungspartnern der Großen Koalition so tief wie jetzt. Seit der hessische Ministerpräsident Koch den Wahlkampf mit seiner Forderung nach einem härteren Jugendstrafgesetz angeheizt hat, liefern sich SPD und CDU richtige Rhetorikschlachten. Jetzt hat Bundeskanzlerin Merkel in einer eilend einberufenen Medienkonferenz versucht, die Wogen zu glätten. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Heiß ging es zu am Wochenende und die Gegner schonten sich nicht. Diesmal hießen die Kontrahenten Ronald Profala und Peter Struck, wobei der eine, CDU, vom anderen, SPD, verlangte, dass sich dieser für eine Unterstellung entschuldigen müsse, was Struck postwendend ablehnte und Profala sehr empörte. Aber hören Sie selbst.
Strucks Unterstellung schlägt dem Fass den Boden aus.
Ja, die kann ich mal.
Hier ist endgültig eine Grenze überschritten und ich erwarte von ihm, dass er diesen schwerwiegenden Fehler schnell und unmissverständlich ausräumt.
So, noch jemand?
Dieser Schlagabtausch ist typisch für die letzten Tage, denn längst ist der Wahlkampf von Hessen nach Berlin übergeschwappt. Sei's, weil für die allfällige Verschärfung des Jugendstrafrechts ohnehin der Bund zuständig wäre, sei's, weil Kabinettsmitglieder nun eben auch Parteienvertreter sind, die ihre Spitzenkandidaten in den Ländern unterstützen. Trotzdem schien es Angela Merkel heute geboten, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Sie will nicht, dass wegen der jüngsten Auseinandersetzungen Zweifel an der Handlungsfähigkeit ihrer Regierung aufkommen. So pries die Kanzlerin denn ausgiebig die bisherigen Erfolge und beruhigte. Trotz Wahlkampf habe die Große Koalition die Kraft und auch die Ernsthaftigkeit zum Weiterarbeiten. Dass der Ton zwischen den Regierungspartnern derzeit schärfer ist, hält Angela Merkel für normal. Schließlich müssten die Parteien Profil zeigen, sagte sie. Das gelte auch beim umstrittenen Thema Jugendkriminalität. Fast schon demonstrativ stellte sich die CDU-Vorsitzende dabei hinter den hessischen Ministerpräsidenten, der künftig härtere Strafen für jugendliche Gewalttäter will.
Es kann in Wahlkämpfen keine Tabuthemen geben, weil es die Menschen sowieso bewegt, weil es sie umtreibt. Und deshalb hat Roland Koch dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht und deshalb hat er die Unterstützung der gesamten CDU dazu.
Freundlich im Ton, aber hartnäckig in der Sache, so will Angela Merkel offensichtlich die Zeit bis nach den Landtagswahlen überstehen. Es wird schon, heißt ihre Botschaft. Und angesichts der allgemeinen Nervosität wirkte ihre Gelassenheit heute fast schon provozierend. Sie aber will sich jedenfalls nicht vom derzeitigen Gegeneinander anstecken lassen.
Jeder pflegt da so seinen Stil und ich gucke mir das an. Von Zeit zu Zeit gespannter und von Zeit zu Zeit entspannter.
Bis zur definitiven Entspannung wird es allerdings noch dauern. Die letzten der drei kommenden Landtagswahlen sind am 17. Februar in Hamburg. Und auch dort ist keineswegs sicher, dass Ole von Beust seine absolute CDU-Mehrheit verteidigen kann.
Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Die größte amerikanische Bank, die Citigroup mit 300.000 Beschäftigten, hat sich also an die Spitze einer unrühmlichen Liste gesetzt. Mit ihrem Abschreiber von 18 Milliarden Dollar führt sie derzeit die Rangliste jener Großbanken an, die Milliarden wegen der Kreditkrise in den Sand gesetzt hatten. Doch in dieser Liste könnte sich in den nächsten Tagen noch einiges bewegen, mit Folgen nicht nur für die Welt der Banken. Thomas Rüst.
Längst ist niemand mehr überrascht, wenn eine Bank, wie heute die Citigroup, Abschreiber bekannt gibt, die sich kein normaler Mensch vorstellen kann. 18 Milliarden Dollar. Das ist in Franken gerechnet etwa so, als ob die großen Kantone Zürich und Bern in einem einzigen Jahr auf ihre gesamten Steuereinnahmen verzichten müssten. Seit dem Oktober jagen sich die milliardenschweren Hiobsbotschaften aus der amerikanischen, britischen, deutschen und schweizerischen Bankenwelt. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die amerikanische Notenbank schätzt das Total der fälligen Abschreibungen im Zuge der amerikanischen Hypothekenkrise auf 150 Milliarden Dollar. Bisher sind rund 100 Milliarden bekannt gegeben worden. Dies würde also bedeuten, dass noch 50 Milliarden Dollar fehlen, die in den nächsten Wochen ans Licht kommen, wenn weitere Banken ihre Jahresabschlüsse bekannt geben. Schon am Donnerstag erwartet uns die nächste Korrektur, wenn das amerikanische Bankhaus Merrill Lynch seine Zahlen bekannt gibt. Wo steht da die UBS, die größte Schweizer Bank? Sie hat bereits 16 Milliarden Franken abgeschrieben und hält damit nach der Citigroup im Moment Platz 2 auf der Liste der Mega-Verlierer. Doch UBS-Chef Marcel Ospel hat in einem Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre Ende letzter Woche offen gelassen, was noch auf die Bank bzw. auf ihre Aktionäre zukommt. Über Beträge wird wild spekuliert. Und schon bald werden die Abschreiber der Banken der Öffentlichkeit wohl wieder mehr als ein leeres Schlucken abverlangen. Denn inzwischen ist aus der Hypothekenkrise eine Kreditkrise geworden. American Express musste mehrere hundert Millionen abschreiben, weil Konsumenten ihre Raten nicht mehr bezahlen können und hoffnungslos verschuldet sind. Und bereits gibt es Anzeichen, dass die Kreditkrise der Beginn eines allgemeinen Wirtschaftsabschwungs sein könnte, zuerst in den USA und später dann auch bei uns in Europa. Die schlechten Nachrichten aus der Bankenwelt sind wohl die Vorboten einer härteren Zeit für die ganze Welt.
Der Beitrag von Wirtschaftsredaktor Thomas Rüst. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen: das doppelte Schnitzel und der Honigtopf der Forscherelite. Zuerst aber zum Freihandel. Indien wächst. Bei 9% lag das Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren. Das weckt Neid und den Wunsch nach Zusammenarbeit auch in der Schweiz. Volkswirtschaftsdirektorin Doris Leuthard strebt ein Freihandelsabkommen mit Indien an. Vor allem die politische Linke will nun aber, dass nicht einzig und allein wirtschaftliche Interessen dieses Abkommen bestimmen. Sie will es auch auf soziale und ökologische Bahnen lenken. Dazu wurden nun erstmals in national- und ständerätlichen Kommissionen Hearings durchgeführt. Inlandredaktor Pascal Krauthammer.
Big Business, große Geschäfte lassen sich in und mit Indien machen. Die Schweizer Konzerne ABB und Rita beispielsweise profitieren bereits heute vom riesigen indischen Markt, erklärt Urs Rellstab vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse und
Auch in Zukunft wird Indien mit dem gegenwärtigen Wachstum von jährlich 8%, wird Indien natürlich weiter an Bedeutung gewinnen.
Vor diesem Hintergrund versteht es sich von selbst, dass die EFTA-Staaten, darunter die Schweiz, ein Freihandelsabkommen mit Indien lieber heute als morgen unterzeichnen wollen. Lästige Handelshemmnisse wie Zölle beispielsweise sollen fallen, damit die Rupie so richtig rollen kann. Marie-Gabrielle Ineichenfleisch vom SECO.
Wo die Zölle hoch sind, dort gibt es sicher Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist bei den Uhren der Fall, das ist zum Teil bei pharmazeutischen und chemischen Produkten der Fall, das ist zum Teil auch bei Maschinen der Fall. Alles Exportgüter, die für die Schweiz von großem Interesse sind.
Es geht bei diesem Freihandelsabkommen um viel für die Schweizer Wirtschaft. Was dieses Freihandelsabkommen aber für die nachhaltige Entwicklung von Indien, für das Land und dessen Leute bedeutet, diese Frage ist für die Schweizer Wirtschaft nicht prioritär. Spezielle Sozial- und Umweltklauseln auf jeden Fall will Economy Suisse nicht in das Freihandelsabkommen aufnehmen, sagt Urs Rellstab.
Es geht um Freihandel und man sollte nicht Bestimmungen einbauen, die dann wieder letztlich die Handel unterbinden.
Eine Verquickung zwischen Menschenrechten und Freihandelsabkommen soll es nicht geben. Diese Haltung hat Economy Suisse am Hearing heute vor den Kommissionen bekräftigt.
Da gibt es andere internationale Mechanismen, wie zum Beispiel die Internationale Arbeitsorganisation oder Umweltabkommen wie Kyoto, die für das da sind.
Erstaunt über diese Argumentation zeigt sich Christa Nadaka-Vukaren-Schäfer vom World Trade Institute an der Universität Bern. Sie hat am Hearing ebenfalls gesprochen. Länder, die Umwelt- und Arbeitsrechte missachteten, könnten billiger produzieren, argumentiert die Expertin, und dies führe einerseits zu einer Wettbewerbsverzerrung.
Auf der anderen Seite, und was ich eigentlich wichtiger finde, ist, dass die Schweiz hat eine humanitäre Tradition. Die sind bekannt für hohe Menschenrechtsstandards innerhalb der Schweiz. Sie setzen sich auch völkerrechtlich für wichtige Menschenrechtsschutz. Und ich finde gerade, es wäre konsequent für die schweizerische Wirtschaft, dann auch in ihren Handelsbeziehungen solche Rechte zu verlangen.
Spezielle Sozial- und Umweltklauseln in Freihandelsabkommen entsprechen auch einem weltweiten Trend.
Die EU hat eine Klausel in diese neue Partnership Agreements, wo das Erhalten von Menschenrechten ein wesentlicher Bestandteil des Abkommens ausmacht. Die USA hat hauptsächlich arbeitsrechtliche Standards, aber die sind fast immer ein Bestandteil dieser bilateralen Beziehungen. Die Schweiz und EFTA allgemein sind eher die Ausnahme unter den Industriestaaten.
Diese Ausführungen haben viele Parlamentarier offenbar überzeugt. Nach dem Hearing heute hat sich die Außenpolitische Kommission des Nationalrates mit der Aufnahme von Verhandlungen mit Indien einverstanden erklärt. Und beim SECO will man nun die Frage der Umwelt- und Sozialnormen in die Verhandlungen bestmöglich mit einbeziehen.
Das walisische Schaf Dolly brachte es als erstes geklontes Tier 1996 zur reichlich umstrittenen Berühmtheit. Inzwischen gibt es viele Dollys, sogar auf dem modernen Bauernhof, mindestens in den USA. Das brachte Stoff für die Debatte um geklonte Lebensmittel. Jetzt ist eine Barriere gefallen. Nach jahrelangem Ringen haben die amerikanischen Behörden den Verkauf von Fleisch und Milch geklonter Nutztiere freigegeben. Auch in Europa gibt es Signale in dieser Richtung. Mit diesen wegweisenden Entscheiden erhält die Diskussion über Sinn und Unsinn des Klonens von Nutztieren neuen Auftrieb. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Es sind vor allem profitorientierte Hightech-Firmen, die sich von dem Geschäft mit dem Klonen hohe Gewinne versprechen. Und diese Unternehmen haben natürlich ein großes Interesse, dass ihr Produkt, kopierte Tiere, für den Verzehr zugelassen werden. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA ist laut einem Bericht der Washington Post zum Schluss gelangt, dass Nahrungsmittel geklonter Tiere aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich seien. Nahrungsmittel geklonter Tiere seien ebenso sicher wie jene ganz normaler Tiere. Der Bericht umfasst mehr als 900 Seiten. Die Experten haben sich vor allem auf wissenschaftliche Daten gestützt, wie sie sagen. Die FDA hat Fleisch und Milch von 600 geklonten Tieren untersucht. Zurzeit gibt es in den USA erst rund 1000 geklonte Nutztiere, Rinder, Schweine und Ziegen. Das ist im Moment noch eine verschwindend kleine Zahl im Vergleich zu den Millionen von Tieren, die auf den Weiden amerikanischer Großzüchter stehen. Doch der Anreiz, Tiere zu klonen, wird nach dem positiven Entscheid der amerikanischen Behörden sicher steigen. Die Tierklonfirmen, von welchen es in den USA eine Handvoll gibt, werden die Forschung intensivieren. Das Klonen von Tieren ist relativ teuer. Eine Kopie eines Rindes kostet um die $20.000. Angesichts dieser stolzen Summe ist denn auch klar, dass vor allem Spitzentiere geklont werden. Das heißt, eine Kuh, die viel Milch gibt, selten krank ist und auch ordentlich frisst. Solche Kühe oder Stiere werden vervielfältigt und somit wird die Zucht breiter abgestützt. Die Klontechnik ist längst noch nicht ausgereift. Es braucht im Durchschnitt rund 100 Embryonen, um ein Klontier herzustellen. Es gibt viele Missbildungen, Tiere kommen mit Herzfehlern auf die Welt oder die Verdauung funktioniert nicht richtig. Viele Konsumentinnen und Konsumenten haben denn auch Angst vor dem Klonen. Konsumentenschutzorganisationen wehren sich und fordern eine klare Deklarationspflicht, damit ersichtlich wird, ob ein Nahrungsmittel von einem geklonten Tier stammt oder nicht. Diese Deklaration hat aber ihre Tücken, denn über die Jahre und Generationen hinweg wird es immer schwieriger zu erkennen, ob ein Tier einen geklonten Vorfahren hat oder nicht. In der Schweiz zum Beispiel wurden vor 3 Jahren Samen eines Klonstieres importiert und daraus gab es rund 200 Klonenkel, wie die NZZ am Sonntag berichtet hat. Knapp die Hälfte davon leben noch, die anderen 100 Tiere sind wohl auf dem Teller der Konsumenten gelandet. Der Verkauf von Klonfleisch ist in der Schweiz nicht verboten, aber auch nicht erlaubt. Es gibt schlicht noch keine gesetzliche Regelung. Das Bundesamt für Veterinärwesen ortet keine Sicherheitsrisiken für die Konsumenten. Im Vordergrund stehe die ethische Diskussion.
Manuel Rentsch. Jetzt ist es 18.34 Uhr, das Echo-Dossier. Pflegen, behüten, verwöhnen. Forscherinnen und Forschern in Europa soll es an nichts fehlen, sofern sie absolut herausragend sind. Dazu hat die EU den Europäischen Forschungsrat gegründet. Der setzt sich aus namhaften europäischen Wissenschaftlern zusammen. Und er hat eine recht große Kasse. 500 Millionen Euro pro Jahr vergibt er an die Besten der Besten in Europa. Der 33-jährige Quantenphysiker Dominik Zumbühl, Assistenzprofessor für Physik an der Universität Basel, gehört in diese Champions League der europäischen Forschung. Aus über 9000 Bewerbungen ausgewählt, ist er einer von etwa 200, die der Europäische Forschungsrat fördert. Und das nicht zu knapp. 2,3 Millionen Franken erhält der Physiker in den nächsten 4 Jahren. Wissenschaftsredaktor Christian Heuss beleuchtet die neue Europäische Forschungsinitiative und er hat Dominik Zumbühl in seinem Labor besucht.
Es zischt und rauscht, wenn der erst 33-jährige Quantenphysiker Dominik Zumbühl seinen Kühlschrank in Betrieb nimmt. Flüssiger Stickstoff und Helium erzeugen garstige Weltraumbedingungen von minus 273 Grad Celsius. Bei genau diesen Temperaturen kommt der Jungphysiker so richtig in Fahrt und erprobt Technologien für den Computer der Zukunft, den Quantencomputer.
Quantencomputer basiert auf der Idee, die Quantenphysik zum Rechnen zu verwenden.
Die Quantenphysik ist eine Welt, die bis heute niemand so richtig versteht. Hier spielen die klassischen Gesetze der Physik verrückt, doch genau diese verrückten Gesetzmäßigkeiten sollen den Computer der Zukunft auf Trab bringen.
Der große Vorteil ist, dass man Probleme, die heute unlösbar scheinen, mit einem Quantencomputer lösen könnte.
Zum Beispiel für die Verschlüsselung von Daten oder bei der Berechnung von Klimamodellen. Heutige Computer beruhen auf Schaltkreisen, in denen Elektronen und ihre elektrischen Ladungen hin und her verschoben werden. Doch diese Elektronen sind gleichzeitig auch kleine magnetische Kompassnadeln. Diese Kompassnadeln, Physiker nennen sie Spins, zeigen in der klassischen Physik in eine eindeutig definierte Richtung. In der Quantenphysik aber gibt es diese Eindeutigkeit nicht mehr. Die Kompassnadel zeigt gleichzeitig in alle Richtungen. Und genau auf dieser Mehrdeutigkeit beruhen die Hoffnungen der Quantencomputerbauer.
Bei dieser einfachsten Einheit der Information kann man viel mehr Information speichern, nämlich nicht nur oben oder unten, sondern eine beliebige Richtung. Also ein Kontinuum von Information kann man da speichern.
Doch bisher ist diese Art der Informationsspeicherung nur den Meistern ihres Fachs vorbehalten. Und ein solcher Meister ist der Physiker Dominik Zumbühl. Noch während seiner Doktorarbeit am renommierten MIT bei Boston schlug er alle Rekorde und beeindruckte die Fachwelt.
Dort haben wir nachgewiesen in einem Experiment, dass die Lebenszeit eines solchen Elektronspins eine Sekunde überschreiten kann. Eine Sekunde ist eine auf Menschenskala relativ kurze Zeit, aber auf der Skala eines Festkörpers ist das eine sehr, sehr lange Zeit.
Vor knapp 2 Jahren hat ihn die Universität Basel vom renommierten MIT in die Schweiz berufen. Als sogenannter Tenure-Track-Assistenzprofessor hat er eine auf 5 Jahre begrenzte Forschungsprofessur auf sicher. Bewährt er sich in Lehre und Forschung, garantiert ihm die Universität Basel eine Vollprofessur. Der erfolgreiche dynamische Physiker ist vielleicht ein Paradebeispiel für den Forschertyp, den der Europäische Forschungsrat fördern will. Denn da steht ein Kriterium im Vordergrund.
Das Kriterium soll und muss allein sein Qualität.
Wer dies sagt, ist der Schweizer Immunologe und Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel. Er ist Mitglied im 22-köpfigen Europäischen Forschungsrat, dem Spitzenwissenschaftler angehören aus allen EU-Mitglieds- und assoziierten Staaten. Der Rat besteht offiziell seit Anfang 2007 und er soll, ganz EU-untypisch, nicht Forschungsgelder aus einem zentralen Topf nach strategischen oder wirtschaftlichen Überlegungen an die Mitgliedsländer ausschütten, nein, er soll nur ein Kriterium berücksichtigen, nämlich die wissenschaftliche Exzellenz.
Wir sind komplett unabhängig und mit der Exzellenz ist eben auch diese Unabhängigkeit der Beurteilung scheint mir außerordentlich wichtig.
Die besten Forscherinnen und Forscher in Europa und dank der bilateralen Verträge und dem 7. Forschungsrahmenabkommen gehört auch die Schweiz dazu, die besten Forschenden sollen großzügig mit Fördergeldern finanziert werden. Die neue Europäische Forschungsinitiative hat ein Ziel. Der Forschungsplatz Europa soll, so Rolf Zinkernagel, attraktiv und wettbewerbsfähig bleiben und der Abstand zu den USA, speziell in der Grundlagenforschung, verkürzt werden.
Wir versuchen vor allem auf jüngere Forscher und Forscherinnen zu konzentrieren, die zum ersten Mal eine selbstständige Gruppe leiten wollen. Und andererseits wollen wir unterstützen Forscherinnen und Forscher, die schon sehr arriviert sind, aber im europäischen Rahmen, und das schließt die Schweiz durchaus ein, an eine gewisse Grenze kommen.
Eine Grenze der finanziellen Förderung, denn Spitzenforscher in Europa hätten im Gegensatz zu den USA nicht unendlich viel Geld zur Verfügung. Nationale Förderprogramme wie der Schweizerische Nationalfonds verhindern, dass Forschende Gelder in unbegrenzter Höhe zusammenhamstern können. Mit Fördergeldern des Europäischen Forschungsrates aber sollen Spitzenforscher nun in neue Sphären aufsteigen, ganz nach amerikanischem Vorbild.
Die sagen, ja, wenn einer Erfolg hat, dann muss man da noch mehr investieren. Ich bin der Meinung, bis zu einem gewissen Grad muss das auch so sein, weil auch außerordentlich gute Leute sind nicht unendlich lange außerordentlich gut. Und die muss man fördern, solange sie eben gut sind.
Und gut sind sie offenbar, die Schweizer Jungforscherinnen und Forscher. Das zeigen die Erfolge der ersten Förderrunde des Europäischen Forschungsrates. Katja Wirth-Bürgel von EU Research in Bern.
Wenn man beispielsweise schaut, wie viele Preisträger pro Einwohner haben wir, dann stehen wir unter allen Mitgliedsländern und assoziierten Ländern an zweiter Stelle. Ein ausgezeichnetes Resultat.
EU Research ist die Kontaktstelle für Schweizer Forscherinnen und Forscher, die Geld aus dem begehrten Honigtopf aus Brüssel haben möchten. Im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung und Forschung berät und begleitet Katja Wirth-Bürgel die Schweizer Forschenden, so dass möglichst viel Geld des Europäischen Forschungsrates, des ERC, zurück in die Schweiz fließt.
Der ERC vermittelt den Forschenden eine sehr große Sichtbarkeit und einen sehr guten Karrierestart. Insofern profitiert die Schweiz, weil wir einfach die guten Forscher und die guten Forschungsinstitutionen haben.
Die Forschungsgelder aus Europa helfen auch, dass Spitzenforscher aus dem Ausland für ihre Forschungsarbeiten in die Schweiz kommen oder nach Auslandaufenthalten zurückkommen. So wie etwa Dominik Zumbühl, um den auch andere Forschungsinstitutionen gebuhlt haben. Die Fördergelder helfen, dass er nun in der Schweiz eine längerfristige Karriere aufbauen kann.
Es verdoppelt sozusagen meine Forschungsgruppe und wird es ermöglichen, viele Ideen, die wir eigentlich schon hatten, zu verwirklichen.
Denn die internationale Konkurrenz sei gerade auf seinem Gebiet der Quantenphysik groß. Und wie im Sport zählen auch in der Wissenschaft nur jene Forschungserfolge, die man als Erster feiert. Aber nebst Forschungsgeldern brauche es auch ein fruchtbares Umfeld von anderen Wissenschaftlern in denselben oder ähnlichen Gebieten. Und dieses Umfeld habe er an der Universität Basel gefunden.
Wenn Sie als Forscher auf einer Insel sind, wo Sie niemand um sich herum haben, dann ist es praktisch nochmals eine große Stufe schwieriger, gute Resultate zu erzielen. Und hier in Basel ist eben das Umfeld, gerade für mein Feld, wirklich sehr gut und lässt sich vergleichen mit den besten Orten in der Welt.
Mit viel Vorschusslorbeeren und einem guten Forschungsbudget ausgestattet, zählt für den Jungforscher Dominik Zumbühl nun aber nur noch eines: Erfolg.
Das war ein Dossier von Wissenschaftsredaktor Christian Heuss. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Annelies Tennisch, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.